Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
Hallo zusammen zu einer neuen Interviewfolge beim Recruiting Basics Podcast. Heute mit einem Gast, Alexander Plump. Der Alex kam auf mich zu bei LinkedIn und meinte, hey, Recruiting Basics finde ich mega gut. Da würde ich gern was zu sagen. Gesagt, ja, finde ich eine richtig gute Idee. Willkommen, hallo Stefan, hallo Alex.
Hallo.
Moin, freue mich dabei zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Wir hatten ein bisschen vorbesprochen, was könnten wir eigentlich für ein Basic an die Hand geben? Und dabei hast du mir mitgeteilt, dass das Thema Anforderungsanalyse in Form von Workshops etwas ist, was bei dir große Effekte hat auf gute Personalauswahl. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, weil wir jetzt in den vielen Folgen, die wir schon hatten, sehr oft das Wort Anforderungsanalyse in den Mund genommen haben. Damit verbunden auch die Critical Incident Technik und vom Jo auch gelernt haben, dass es sowas wie die Typical Incident Technik geben soll. Aber ich glaube, wir haben noch nie darüber gesprochen, was mache ich eigentlich, wenn ich wirklich eine tun soll? Und da finde ich es ganz interessant, da vielleicht ein bisschen mehr Insights von dir zu bekommen, wie du da rangehst und was du tust. Genau, also so vielleicht der Rahmen für alle, die heute einsteigen. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema und würde einfach offen die Frage an dich stellen mit einer, nennen wir es mal Definition, was ist für dich eigentlich eine Anforderungsanalyse?
Ja, die Anforderungsanalyse ist für mich ein Werkzeug, um die Stelle realistisch zu verstehen und auch letztendlich den Interessenten für die Stelle am Ende darzustellen. Das heißt, das beinhaltet natürlich primäre Informationen wie Hard Facts, wie was ist eigentlich das Ziel der Stelle, was sind die Aufgaben, was sind die Anforderungen und so weiter. Aber letztendlich auch Business-Themen, wie zum Beispiel, ja, was für ein Reifegrad ist das? Ist das eine neue Stelle, was komplett Neues? Ist das ein Standard, den wir nachbesetzen und so weiter und so fort? Das Ziel ist letztendlich, dass ich so viel auch verstehe von deren Business, dass ich die Leute, die ja auch in der Regel aus dem Fach kommen, entsprechend begeistern kann, wenn es dann was zum Begeistern gibt. Genau, das ist so die Idee dahinter.
Das klingt sehr logisch, weil ich meine, was wir häufig oder was uns häufig begegnet ist, schau mal hier, das habe ich in der Schublade, das ist die Stelle und jetzt find mir mal jemanden.
Ja, genau.
Und das ist ja nicht wirklich das, was eine Anforderungsanalyse will. Da geht es viel auch um Fragen stellen und auch richtig der Rolle auf den Grund gehen. Wir hatten andere Gästin hier, die sagte, naja, wenn sich die Hiring-ManagerInnen auf ein Tool oder auf eine bestimmte Erfahrung fokussieren und sagen, das ist es, was man braucht, dann hilft eine Anforderungsanalyse, um diesen Schuh vielleicht schrittweise auszuziehen, um zu gucken, braucht es wirklich das Tool oder eigentlich die Fähigkeit mit dem Umgang mit dem Tool und das Tool kannst du lernen. Also eher alles drumherum. Deswegen glaube ich schon, dass es eine super hilfreiche Methode ist, um echten Anforderungen nahe zu kommen, die man dann auch wirklich abprüfen kann, aber vor allem auch realistisch erklären kann. Aber
das ist das Ziel, genau.
Ja. Mir gefällt deine Definition sehr, weil man quasi der Rolle näher kommt. Du meintest ja, du machst dafür Workshops mit deinen Stakeholdern. Wir fassen das mal allgemeiner. Kannst du da ein bisschen erklären, was sind das für Stakeholder und was machst du genau? Also es wird einfach, wie ist dein Workshop aufgebaut, ja?
Genau, also ich konzipiere so ein mit so einem Online-Board, also quasi ein Whiteboard, was man online benutzen kann, konzipiere ich so ein paar Stickies vor oder so farbige Bereiche, lade die Kollegen ein zum Workshop, ich sage gleich auch noch, wer das ist, und im Prinzip ist das so, ich moderiere das Ganze und versuche, die Teilnehmer in Interaktion zu bringen, in Dialog zu bringen. Und das ist ja als Recruiter kein Geheimnis. Drei Leute sind an der Auswahl beteiligt und alle drei haben irgendwo eine andere Vorstellung, was der Job eigentlich ist. So hat eigentlich so als primären Nebeneffekt, das klingt jetzt so wie ein Oxymoron, primärer Nebeneffekt, aber ist es auch so, dass die sich während des Workshops einigen, was wir eigentlich suchen, was wir eigentlich brauchen, wen, was für Kompetenzen und so weiter. Und man dann zumindest da auch letztendlich mit allen Beteiligten mit einer Sprache auch rausgeht. Also das ist eigentlich sozusagen neben dem Informationssammeln über die Stelle, über die Rahmenbedingungen, über die, sagen wir mal, menschlichen, kulturellen Aspekte, eigentlich einer der Haupteffekte, dass wir sagen, okay, wir ziehen jetzt los, haben alle dasselbe Glossar und haben auch alle ungefähr dieselbe Vorstellung von dem, ja, was oder wen, welche Kompetenz wir suchen.
Das klingt soweit so basic. An für sich sollte man ja bei allem, was man tut, und wenn da mehrere Leute involviert sind und ein Ziel verfolgen, erstmal gucken, dass alle vom gleichen Ziel sprechen. Weil wenn alle sagen, ich will nach vorn und der eine steht mit dem Rücken zu all den anderen, dann ist nach vorn eben die falsche Richtung.
So ist das.
Oder eben die richtige und die anderen gucken in die falsche Richtung. Und das gilt es einfach auf ein Blatt Papier zu kriegen. Und deswegen, wen hast du so dabei? Und vielleicht als Folgefrage oder zuerst, wie du willst, was für Fragen stellst du denen? Also gibt es da irgendwie so einen Kniff, wo du sagst, lass die darüber reden, dann kommen die schon überein?
Ja, es gibt ja verschiedene Typen, ne? Leute, die musst du aus der Reserve locken und Leute, die musst du stoppen, so in diesem Spektrum sozusagen. Da erzähle ich dir gleich nochmal was zu, also wie ich das konkret, also was für Leute ich damit reinhole. Ich würde noch gerne eine weitere Sache in puncto Vorrede sagen.
Gerne.
So richtig, das Prinzip ist mir eigentlich klar geworden aus dem Qualitätsmanagement. Ich habe mal bei Abus gearbeitet, die mit den Schlössern. Und ich war in der elektronischen Fraktion und die Kollegen außer Qualität haben mir mal so ein Prinzip, das ist nicht statistisch genau erfasst, aber die Wirkung oder der Hebel wird so ganz gut beschrieben. Wenn du in der Planung etwas falsch machst und gehst in die Vorserie, kostet das Faktor 10. Wenn du von der Vorserie in die Produktion gehst, kostet das Faktor 10. Also an Zeit, Ressourcen, Energie, Nerven und so weiter und so fort. Wenn du in die Auslieferung gehst und da ist was falsch, dann kostet das nochmal Faktor 10. Also sprich, wenn du nachher zu deinen Kunden fahren musst und das Ding wieder abholen musst, weil es nicht funktioniert. Und so ist ein bisschen auch meine Erklärung, wenn ich die Stakeholder einlade, die sagen, ja, jetzt müssen wir drei Leute... Payroll von drei Leuten müssen jetzt so einen Workshop belasten. Das hat doch vorher auch immer so geklappt. Und ich versuche sozusagen dieses Prinzip einfach mal zu erklären, dass hinten raus, dass wir vorne einfach ein bisschen mehr investieren und hinten uns einfach Zeit, Energie, Nerven sparen. Das ist eigentlich so der Erklärungshebel, den viele Leute auch da verstehen.
Ja, das gefällt mir sehr, Alex. Entschuldigung, ich da einmal kurz, weil wir hören das auch von unterschiedlichen Leuten als einen Effekt. Also, weil wenn du am Anfang einfach klar bist, du dir viel Zeit hinten raus sparst. Warum? Weil du dann mit weniger Leuten sprichst, die nicht relevant sind. Du am Ende auch die Person findest, die tatsächlich den Job will und auch darauf passt. Und das hat einfach sehr viele Ausstrahleffekte. Und wenn du dir am Anfang quasi Zeit nimmst, bist du am Ende besser. Das ist irgendwie, und da hast du recht. Und in der Mitte und überall.
Genau.
Aber irgendwie ist das so eine Krankheit, dass man am Anfang versucht, schnell zu sein und dann hinten raus feststellt, dass schnell am Anfang keine gute Idee war. Am Anfang langsam zu sein, macht dich am Ende schnell. Das ist das, was ich dann immer sage. Und das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, weil ein gutes Projekt am Anfang aufgesetzt wird und dann kommen 1000 Planänderungen, was auch dazu gehört. Aber das Projektziel, nämlich die Anforderungsanalyse, bleibt ja gleich, nur der Weg dahin dann anders. Also alle.
So ist das, genau.
Du siehst, ich liebe deinen Ansatz sehr. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ist ja gut. Soll ja ein Dialog sein und kein Monolog. Tatsächlich versuche ich sozusagen, wenn man hierarchisch denkt, möglichst viele Ebenen mit reinzubringen. Also ich sag mal, manchmal Geschäftsführung, wenn es eine wichtige neue Stelle ist, Bereichsleitung, Hiring Manager und Teammember. So, und da ist natürlich auch so typisches Moderationsding. Höchster Rang hat die meiste, ja, wie soll ich sagen?
Meinung?
Ja, oder die 1,5 oder zweimal mehr Meinung als die anderen Anwesenden. Das muss man natürlich auch irgendwie moderieren, sprich Leute, die dann sich wegducken, auch aus der Reserve locken und so weiter. Und ich gehe eigentlich ganz simpel vor. Ich habe das dann auf meinem Conceptboard in so farbige Bereiche unterteilt. Da geht es erstmal so, der erste Bereich ist die Frage, ja, was ist eigentlich das Ziel des Jobs? Das ist natürlich eine offene Frage. Das Ziel des Jobs kann sein, unser Team muss entlastet werden. Das Ziel des Jobs kann aber auch sein, wir wollen in ein neues Territorium im Vertrieb vordringen, haben selber keine Ahnung und müssen jetzt jemanden finden, der irgendwie uns das beibringt. Ganz einfach. So, dann geht es so über die Aufgaben. Was soll ich wie tun? Also ich versetze mich immer in die Sicht des potenziellen Interessenten. So typisches Szenario, wir sitzen im Café und neben mir sitzt der. Ich komme ins Gespräch und merke eigentlich, hey, das ist genau der, den ich eigentlich suche. Ne? Ist noch nicht passiert, ist nur ein theoretisches Szenario. Aber so, und dann fragte mich, ja, was soll ich denn eigentlich tun bei euch? Ne? So diese Informationen abzugreifen, also es wäre so in der Jobbeschreibung typisch Aufgaben. Dann über das klassische vier Stufen oder vier Quadranten Kompetenzmodell, also fachliche Kompetenz inklusive Tech Stack, wenn es jetzt um technologische Themen geht, auch Berufserfahrung und so weiter, aber auch über personale, also persönliche, methodische und soziale Kompetenz. Letztendlich geht es nicht darum, alles genau akademisch richtig zuzuordnen, was die Kollegen dann so sagen, was vonnöten wohl wäre, sondern einfach, dass es irgendwo steht. Das ist für mich einfach die Grundlage, auf die wir immer wieder referenzieren können. Genau. Mhm. Am Ende gibt es dann nochmal Dinge, die ich abfrage, wie zum Beispiel, ja, warum soll ich denn für euch arbeiten? Was ist eigentlich das Coole bei euch? Das ist immer sehr interessant, was da so rauskommt an verschiedenen Meinungen von verschiedenen Ebenen. Also Thema Wunschbild, Fremdbild, Eigenwahrnehmung und letztendlich dann natürlich auch die Hard Facts. Also ja. Arbeitsbedingungen, Kompensation, Möglichkeiten, also Verdienstmöglichkeiten, gegebenenfalls auch sowas wie Vergütungsmodelle, wenn es da variable Bestandteile gibt und so weiter. Genau, und dann gibt es noch einen Teil, der ist jetzt, wir nutzen so ein Big Five Assessment, um einfach so zu schauen, hey, Kompetenzmodell, wir wählen was aus. Gemeinsam auch in diesem Workshop, dann sprechen wir auch über die Kompetenzen, ob die, die wir uns alle vorgestellt haben, jeder kommt also mit seiner Auswahl mit, wir bringen das irgendwie zusammen und diskutieren die dann und einigen uns dann gemeinsam in der Gruppe auf eine Kompetenzauswahl. Das ist jetzt nicht so, dass der Test abbildet oder das Assessment abbildet, das kann ich jetzt hier voll, das kann so ein Modell auch gar nicht, sondern eher, ist die Kompetenz ganz grob geeignet für meine Persönlichkeit? Also ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt in dem Bereich, keine Ahnung, Sales präsentieren gehen, ja, ich weiß, Alex Plump, ich arbeite jetzt schon irgendwie ein paar Jährchen, das ist was mir eigentlich eher liegt, aber sag mal, buchhalterische, detaillierte Tätigkeiten, besser nicht. Das heißt nicht, dass ich es nicht können kann, aber es ist halt eine große Anstrengung für mich.
Ja.
Ja, genau. Egal. Das ist so, diese beiden Teile, ich sag mal so grob in der Moderation, wenn ich den Workshop mache, eine Stunde reden wir über den Job und eine halbe Stunde diskutieren wir nochmal die tatsächlichen Kompetenzen, die wir dann auch mit Interviewtechniken oder auch mit einem wirklichen Testverfahren nachher abfragen können.
Klingt voll stark.
Das klingt nach einem ziemlich guten Ansatz. Weil wenn die Person, die du genannt hast, tatsächlich sich die Zeit davon nehmen, man mit einem Bild rausgeht und dann vor allem die Auswahl auch danach aufsetzt. Und das ist ja häufig die größte Herausforderung, die Stakeholder dazu abzuholen, dass sie eben nicht nur Hände schütteln und nach Stärken und Schwächen fragen und irgendwie schon beim ersten Kontakt wissen, wer es wird, sondern einfach ernsthaft einer Prüfung zu Gange gehen und vor allem auch sich genau Gedanken machen, was suche ich eigentlich wirklich, wirklich. Ich habe schon ganz, ganz häufig erlebt, dass Zitat tatsächlich, wenn man denen erklärt, passt mal auf, wir sollten am Anfang uns intensiv Gedanken machen, was wir eigentlich wirklich suchen. Und einige der Leute in die Reflexion gehen und sagen, ja stimmt, mir ist es schon häufig passiert, dass ich während der Rekrutierung in Gesprächen mit den Kandidaten gemerkt habe, dass ich was ganz anderes will als das, was ich am Anfang dachte. Und dann sind es wieder ganz andere Parameter geworden. Und manchmal genau das und diese Zeit investieren wir jetzt, damit du diese ganzen Gespräche nicht führen musst, weil du hast auch sicherlich Besseres zu tun. Ich schätze es, dass du gern mit Menschen redest, aber du solltest mit den richtigen Menschen reden beim Recruiting und nicht mit allen, die sich bewerben. Und das ist eben der Punkt. Und deswegen gefällt mir der Ansatz sehr und schön, dass du auch gesagt hast, eine Stunde, anderthalb dauert das.
meistens sogar länger. Also ich achte darauf, dass wir einen Puffer haben am Ende. Weil es doch, also der ideale Zustand ist, dass die reden und diskutieren und ich einfach nur mitnotiere. Also dass ich gar nicht viel moderieren muss. Ne? Dass also die Teilnehmer, die noch kein Bild haben so richtig oder das dann sozusagen das, was sie innen reflektieren, ins Mündliche miteinander besprechen. Das ist eigentlich so ein idealer Zielzustand.
Und nutzt du irgendwie auch unterschiedliche Kommunikationswege für die, ich sag mal, durchaus unterschiedlich ausgeprägten Extrovertiertheit, die in dem Raum dann stecken kann? Also du sagtest es kurz, wenn da der Oberboss sitzt, dann bildet er die Meinung recht schnell und alle springen aus Versehen da drauf, weil es einfach, der Mensch funktioniert so. Das ist, macht man gar nicht mit Absicht. Nutzt du irgendwie auch andere Moderations- ich sag mal Tools?
Tatsächlich, ja. Also es kommt immer darauf an, ich kenne ja meine Pappenheimer zum größten Teil zumindest. Wir sind also ein mittelständisches Unternehmen, wo ich gerade arbeite und da ist es nicht so unübersichtlich. Und das geht auch schon in die Auswahl zurück. Also wenn ich zum Beispiel sage, bring jemanden aus dem Team mit, aber gerne jemanden, der auch, sag mal, nicht nur ja sagt, sondern auch widerspricht oder eine konträre Meinung hat, damit die Diskussion auch fruchtbar wird. Das ist zum Beispiel ein Ansatz. Ein anderer Ansatz ist, dass ich sage, okay, wir machen heute erstmal das in einem mit der Technik Brainstorming. Also ich erkläre dann sozusagen die Moderationstechnik vor. Brainstorming bedeutet erstmal nur Sammeln von Ideen. Ein schöner Effekt beim Brainstorming ist, eigentlich kommen die guten Ideen erst so gegen Mitte, Ende, nicht am Anfang. Da kommen ja die offensichtlichen Sachen sowieso raus. Und wir wollen nicht einander beurteilen, indem wir sagen, ach, das ist Quatsch oder mit den Augen rollen, sondern wir wollen einfach erstmal Output generieren an Ideen. Das ist zum Beispiel eine Methode, die ich dann moderativ anwende in so einem Workshop, genau.
Ja, finde ich gut. Also warum frage ich dich das, weil mir das einfach sehr am Herzen liegt. Ich bin jetzt niemand, der Probleme hat, seine Meinung zu äußern. Und ich weiß einfach, dass es viele, viele gute Meinungen gibt, die nie ausgesprochen werden, weil die Personen, die sie im Kopf haben, nicht im richtigen Setup angegangen werden. Die brauchen auch mal einfach kurz Zeit zum Nachdenken, wo sie was aufschreiben zum Beispiel.
Und genau.
Das ist eben, wenn man auch Brainstorming, wenn man sagt, schreibt erst alle eure Ideen auf, ihr habt jetzt 5 oder 10 Minuten oder was auch immer, dann kommen nochmal ganz andere Sachen von Menschen, die eher ruhig sind, an die Extrovertierten auch mitdenken, aber anders dran. Und deswegen, daher kam so meine Frage, weil ich finde, dass unsere Welt gerade in der Geschäftswelt sehr viel auf die ausgerichtet ist, die schnell eine Meinung haben und sie laut äußern wollen. Genau. Und da geht viel unter, wenn man denen, die auch gehört werden sollten, in Anführungszeichen, sich zurückhalten und dann einfach sagen, ach, das wird schon irgendwer sagen. Und wenn mich keiner fragt, ist meine Meinung nicht so wichtig oder einfach mehr Zeit brauchen und mehr Vertrauen in der Runde. Da geht es gar nicht um Vertrauen, sondern einfach mehr Anlauf. Und die müssen aktiv gefragt werden. Und darauf wollte ich hinaus. Ich brauche gar nicht, dass du das nicht tust, sondern für alle, die mithören, es ist wichtig, nicht nur eine offene Frage zu stellen, sondern auch das Setup so zu wählen, dass jeder, egal wie er ist, eine Meinung äußern kann. Ja.
Ja. Ich stelle übrigens dieses Concept Board, also den Link dazu, den Kollegen auch schon vorher zur Verfügung. Und es gibt auch durchaus vielleicht eher so nicht spontane, extrovertierte Meinungspuster, zu denen ich mich eigentlich auch zähle, vom Typ her, dass die auch schon ein bisschen Vorarbeit leisten und teilweise ich das dann öffne, das Board, und da ist schon Information drin. Also das ist auch,
ja, perfekt.
Kommt auch hin und wieder mal vor. Ne? Ich möchte so vielleicht so ein, hast du Frage zu der Methodik noch oder Nachfragen dazu? Sonst würde ich vielleicht auf die Folgeschritte vielleicht mal eingehen, was da noch kommt dahinterher.
gerne, ja.
Wenn euch das interessiert, ja. Es ist dann so, also wir einigen uns dann ja quasi auf das Jobprofil und wir einigen uns auf die Kompetenzen, die wir ausgewählt haben, Haken dran. Was ich dann eigentlich generiere, ist eine Stellenbeschreibung, eine Active Sourcing-Nachricht, und dann kann ich sozusagen losgehen. Also die haben dann sozusagen keine Bringschuld mehr mir gegenüber. Schuld ist ein blödes Wort, aber ich habe den Prozess dann weiter in der Hand. Stimme ich manchmal noch ab, was jetzt mal so die Stellenbeschreibung betrifft. Und kann dann wirklich in den Sourcing-/Interview-Prozess starten. Und das läuft dann praktisch bei mir so ab, dass ich, bevor wir den ersten Interviewtermin machen, also generell ist es bei mir so, jedes Interview, was ich führe, hat eine 15 Minuten Vorbesprechung. Also wenn ich jetzt ein Interview buche, keine Ahnung, Montag 14 Uhr, dann treffen wir uns um 13.45 Uhr in der Runde, der Interviewer, meistens Hiring Manager, Interessent und ich. Also der Interessent noch nicht, aber das ist ja das Interview, aber Hiring Manager und ich, manchmal noch jemand anders, der fachlich irgendwie beurteilt, Input gibt und so weiter. Und wir besprechen sozusagen die Personen, die wir da interviewen dürfen, vor. Beim ersten Mal mache ich allerdings eine halbe Stunde, wenn es also diese Stelle zum ersten Mal geht und das Setup das erste Mal ist, um einfach nochmal so die grundlegenden Sachen zu erklären. Hey, frag nach konkreten Sachen der Vergangenheit, geh nicht so, wie würdest du das machen? Und dann geht die Fantasie los, so Basics würde ich mal so sagen. Und vor allen Dingen dem Ganzen auch eine Struktur zu geben. Also, dass wir dann im Interviewprozess letztendlich so ein bisschen wissen, das ist keine starre Regel, aber jetzt bin ich dran, ich mache die Begrüßung, die anderen stellen sich kurz vor und dann geht es zum Beispiel ins fachliche Interview und danach, also jetzt mal ein typischer Ablauf von mir, den ich hier auch skizziere, danach stelle ich meine mit dem Star-Modell sozusagen Kompetenzfragen, um da schon mal so ein erster Eindruck zu kriegen, okay, wie ist das konkrete Verhalten der Vergangenheit? Da geht es ja eher nicht um fachliche Themen, sondern um persönliche Kompetenzen oder verschiedene Kompetenzen. Genau. So, und das ist für mich ganz wichtig, dass wir da sozusagen auch eine gewisse Ruhe und einen gewissen Standard reinkriegen, der sich dann natürlich im Laufe des Interviewprozesses auch verfestigt.
Ja,
das ist meine bewährte Methode, to be discussed, to be verbessert, ja. Also alles möglich.
Ja, ich denke auch, also spontan finde ich das, weil ihr schon so viel Basis geschaffen habt, glaube ich, eine sehr, sehr gute Variante, weil die Kollegen viel wiedererkennen dürften aus dem Workshop, von dem du auch gesprochen
Ganz
hast.
Ganz genau, ja, ist eine rote Linie.
Ja, was mir als vielleicht Impuls auch hier, ich bin ja Freund der Basics, was Struktur angeht, und für mich ist das, was du im ersten Schritt geschafft hast, diese Anforderungsanalyse, die absolute Grundlage für alles, was danach kommt. Was ich, glaube ich, versuchen würde, nochmal aufzuleveln für alle, die zuhören, ist, diese Fragen, die daraus entstehen, einfach vorab auch schon verschriftlicht zu haben. Ich weiß gar nicht, ob du das machst, das ist gar nicht Bewertung von dem, was du sagst, sondern wirklich intensiv. Ja. Wirklich intensiv das vorher auch einfach niedergeschrieben zu haben für alle, also vor diesen 15 Minuten, dass sich damit mal befassen können. Und der größte Hebel für mich für eine objektive, faire Auswahl ist dann aber auch alles, was ihr in dem Workshop gehört habt. Also was will ich eigentlich hören auf die Frage? Also warum stelle ich die Frage und was ist die Antwort, die ich so ein Stück weit erwarte, von dem, weil wir ja viel miteinander geredet haben, dann eben auf eine Skala zu packen. Aber das sind halt dann schon Schritt 2 und 3 Richtung Struktur und gibt dem nochmal also einen intensiveren Rahmen, gar nicht besser, ich würde es gar nicht werten, einen intensiveren Rahmen zu dem, was man vorab besprochen hat, ist aber, und deswegen sind wir wieder beim Thema Basics und was kann ich tun, wenn du die Anforderungsanalyse so aufsetzt, hast du schon so viel gemeinsamen Input, dass du das als Effekt auf den ganzen Prozess mitnehmen kannst. Weil du kannst diese Fragen und diese Antworten gar nicht generieren, richtig, in Anführungszeichen, wenn du nicht eine gute Anforderungsanalyse gemacht hast.
Genau, ja. Vom Dreizeiler, ich suche jetzt den, der muss das können, dass das Gehalt, da wirst du nicht,
richtig.
Wirst nicht mit weit kommen, ne? Das stimmt, ja.
Von daher
tatsächlich. Ja.
Den Ansatz perfekt, entschuldige mit dem Workshop. Ich wollte es gar nicht. Ich habe mich nur gefragt, da muss so viel Input sein, aber man muss halt auch die Zeit finden und die Zeit haben, das zu verarbeiten. Und davor habe ich einfach auch Respekt. Und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Ja.
Tatsächlich ist das so, dass ich dieses Star-Interview, also nach der Star-Methode, was ich dann nachher führe, den Kollegen auch zur Verfügung stelle, auch mit einem Skalierungsding, wo die dann quasi ankreuzen können, was haben sie wahrgenommen.
Ja.
Das heißt, ich führe dann das Interview, also diesen Teil des Interviews, und die Kollegen können dann ihre Kreuzchen setzen.
Ja,
genau. Wir sprechen dann nachher darüber, ob der Eindruck geteilt ist oder ob wir was anderes wahrgenommen haben. Das ist letztendlich dann auch die Vorgehensweise im Nachgang. Genau.
Nee, wie gesagt, war gar keine Wertung, sondern einfach nur für die HörerInnen als Ergänzung, was sich eigentlich alles erstellen lässt, wenn man so intensiv eine Anforderungsanalyse macht. Ich finde es aber auch wirklich anspruchsvoll, wenn man das pro Job macht. Das kostet Zeit. Das Schöne ist, und das will ich noch als Abschluss sagen, für viele Jobs macht man das genau ein- oder zweimal und dann hat
so
man eigentlich
es.
So ein gutes Grundgerüst, was man immer wieder verwenden kann. Das heißt, wo du jetzt eine Anforderungsanalyse im Workshop gemacht hast, selbst wenn du im ersten Prozess diese kompetenzbasierten Fragen noch nicht komplett aufgestellt hast. Das
ja.
nächste Mal, wenn ihr den hirrt, brauchst du den Workshop ja nicht mehr und kannst die Zeit für die kompetenzbasierten Fragen aufwenden. Also
zum Beispiel,
man muss nicht immer alles auf einmal fertig haben. Das ist das, was ich irgendwie versuche, auch immer voranzutreiben, weil jeder kleine Schritt in die richtige Richtung führt einen zu einer besseren Personalauswahl und man muss nicht den Riesenberg auf einmal erklimmen. Also von daher schätze ich das als sehr, sehr guten Weg ein, Alex. Ich hab mal eine Frage an dich, und zwar, wenn du in so einem Workshop steckst und da kommen dann auch vielleicht so Themen raus, die wirklich, ich nenne das jetzt mal unsexy sind, weil die einfach wirklich einfach doof
ja.
am Job sind, ja, weil das gehört ja zu vielen Jobs auch mit dazu. Was machst du
ich
mit
kann dir
solchen
was,
Infos?
Ja, genau. Ich kann dir ein Beispiel sagen, was ich mal hatte. Da haben wir quasi für jemanden einen Job definiert, den eigentlich, und das war allen bekannt, jemand aus dem Team gerne haben wollte. Aber keiner hat es ihm gesagt, dass er den nicht kriegt.
Oh.
Ja, das ist ziemlich doof, ne? Auf einmal kommen dann sozusagen Personal/Gesprächsthemen in so einem Workshop wieder zum Tragen, weil, hey, wenn ich den jetzt schalte, den Job, und derjenige sieht das und keiner hat vorher mit dem gesprochen, ziemlich doof.
Nee,
oder andere Dinge, die man, also das ist ja eine Palette von Sachen, also was ich kann ja nicht das kennen, was ich nicht kenne, ne? Also du hast schon richtig gesagt, unsexy Informationen, Dinge, die, wo du sagst, ja eigentlich geht das so nicht, ne? Also es passiert nicht selten, dass ich sage, hey, ihr sucht die eierlegende Wollmilchsau.
Mhm.
Mein Gefühl ist, die kriegen wir nicht. Ich mache gerne eine erste Probe, schick raus, aber sonst müssen wir das Format nochmal wieder aufgreifen und die Stelle downgraden, ne? Also typisches Hiring-Manager-Phänomen, ne? In der Fantasie malt man sich den absolut besten, kompetentesten neuen Kollegen, Kollegin. Ja, und da dann sozusagen wieder runterzukommen, das muss ich dann auch entweder wegmoderieren oder quasi sagen, okay, ihr wollt es so. Meiner Meinung nach gibt es die Leute nicht oder zu den Bedingungen nicht, die wir haben. Ja, dann müssen wir halt schauen, was Plan B ist. So, und oft muss ich dann nochmal zeigen, hey, ich habe jetzt x Leute angeschrieben, keiner reagiert, wir müssen jetzt auf Plan B umschwingen.
Ja, das ist tatsächlich auch, kommt auch ganz gut raus. Und
aber was war deine ursprüngliche Frage? Sorry, jetzt habe ich wieder.
Meine Frage war, es gibt ja nicht nur spannende Aufgaben im Job oder es gibt auch nicht nur spannendes Umfeld. Manches ist auch einfach wirklich sehr realitätsnah
ganz
und
genau.
einfach nicht ganz so sexy. Also ich stelle mir einfach vor, wenn man gewisse Dinge machen muss und dazu gehört einfach eine Excel-Tabelle immer akkurat zu pflegen, auch wenn man gar nicht so gern die buchhalterischen Aufgaben macht, weil es das passende Tool noch nicht gibt im Unternehmen,
ja.
Dann kann das wunderschön klingen, dass man eine tolle Aufgabe hat. Wenn man dann aber da sitzt und jeden Tag 2 Stunden in dieser Excel-Liste verbringen muss dafür, dann ist das einfach ein Teil der Arbeit, der wirklich bescheiden ist. Und sowas
ja,
kommt sicherlich auch raus in deiner Anforderungsanalyse. Was machst du mit den Infos, wenn du die Stellenanzeige formulierst?
Ja, mein Prinzip oder ein Prinzip von mir ist ja Realistic Job Preview. Ich möchte also mit den Leuten, die ich spreche, getreu dem Motto von Jesus Christus, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest, denen wirklich ein realistisches Bild zeigen versus, wie es vielleicht vor 20 Jahren häufiger üblich war, wir locken den irgendwie rein und dann sitzt er da am ersten Arbeitstag und merkt, jetzt musst du das und das auch noch machen, habe ich dir vorher nicht gesagt, aber du hast unterschrieben. Ich übertreibe jetzt, ne? Aber das gibt es auch heute noch, ne? Das ist nicht so die Frage.
Sicher.
Also ich möchte den Leuten, also das erhöht natürlich auch die Retention, wenn du einen richtigen Einblick gibst. Das geht ja teilweise sogar in Bereiche rein. Da ist gerade irgendwie im Team nicht so die beste Stimmung. Das müsste man ja vielleicht auch irgendwie direkt oder indirekt mal andeuten. Also Dinge, die nicht in der Stellenbeschreibung nachher landet, aber dass man einfach sagt, hey, da ist gerade bisschen Land unter, das funktioniert noch nicht so gut, aber du bist zum Beispiel, du sollst kommen, weil du die Kompetenz hast und das bitte mit voranbringen. So, das ist so die Idee. Letztendlich geht es ja dann auch ins Sourcing und meine Sourcing-Nachrichten sind auch so, dass ich versuche halt so den Kern der Aufgabe und die Attraktivität darzustellen und so der Call to Action ist ja immer, wollen wir mal telefonieren. So, ja. Das ist also mein Call to Action zumindest, weiß nicht, wie deiner ist oder euer ist. So, und wenn ich dann mit denen telefoniere, möchte ich denen genau dieses Bild zeigen und zeichnen und klar machen. Ich sage auch öfter in den Gesprächen, hey, ich bin der Recruiter, du kannst mir das jetzt glauben oder nicht, aber ich versuche dir wirklich, ich bin nicht neutral, ich bin Teil des Systems, aber ich versuche dir wirklich ein realistisches Bild zu zeigen. Und du kannst mir sagen, passt nicht. Und in der Regel ist der Effekt auch, dass die offener über ihre Kompetenzen / wenn man das so sagen mag, Defizite oder nicht so ausgeprägte Kompetenzen reden. Also das ist, da kommt man zu einer Offenheit, die man sich eigentlich für beide Seiten wünscht. Also sowohl der Interessent als auch die Firma wünscht ja, dass man Klartext spricht und das sind Effekte, die das Ganze irgendwie auf einen fruchtbaren Boden bringen. So würde ich es mal nennen.
Wie, das klappt nicht über die Frage, was für Schwächen haben Sie? Das gibt's doch gar nicht.
Ich bin ungeduldig, ich arbeite immer viel zu lang, kann nicht Feierabend machen und bin total zielstrebig, total verbissen.
Ja, national. Nein, ich finde den Aspekt, den du gerade gesagt hast, super spannend, weil ich glaube, das ist auch tatsächlich unterschätzt. Wenn man selber sehr transparent ist, wenn man selber sehr genau sagt, wie es bei einem ausschaut und auch die nicht ganz so schönen Dinge miterwähnt, wird die Gegenseite einfach auch offen, weil sie merkt, hey, da ist jemand interessiert daran, dass der Job, wie er ist, nicht überverkauft wird, weil häufig wird ja auch davon gesprochen, wir müssen den Job verkaufen. Das ist bis zum gewissen Grad richtig, aber wenn du ein Golf hast, solltest du kein Porsche verkaufen, sondern den Golf und sagen, der Golf ist auch gut, aber der hat eben das und das, das ist nicht ganz so toll, wie du es dir vorstellst. Nimmst du den so, wie er ist, oder willst du lieber die Katze in den Sack? Ich glaube, die Leute, und das fehlt mir auch so ein bisschen, behandelt die Menschen wie Erwachsene. Sag denen einfach, was Sache ist. Und wenn du, Alex, den Job trotzdem gut findest, dann wirst du den nehmen. Ja, da erinnere ich mich an Jan Gerwart, der ist Headhunter oder Personalberater, der sagte, mein Kernjob ist eigentlich, den Job so unattraktiv wie möglich zu machen für die passenden Kandidaten. Und wenn sie dann immer noch wollen,
trotzdem, ja.
Dann sind sie es. Dann sind sie es die Richtigen. Und das traut man sich irgendwie immer nicht. Und das ist das Verrückte. Und wir hatten den Jo Dirks auch bei uns und er sagte, seit den 80er Jahren gibt es das Thema Realistic Job Preview schon. Und genau das, was du sagst, das Thema Retention, kam ganz klar raus als Ergebnis, wenn man ein echtes Bild gibt. Also die Leute kommen sehr gerne und bleiben auch gerne länger. Ich weiß nicht, wie man das nicht wollen kann.
Ja, das ist von der Hand in den Mund ist immer das Prinzip. Ne? Wir wollen schnell unsere Lücken füllen. Ach komm, Workshop dauert jetzt lange und so. Macht doch einfach, sucht doch einfach schon mal. Wir können dann später sprechen. So, ne? Lücken stopfen im Alltag. Und das ist unsere Aufgabe oder meine zumindest, zu sagen, hey, wir müssen mal 1, 2, 3 Schritte zurückgehen und gucken, ne? Was brauchen wir? Haben sich die Anforderungen verändert seit der letzten Suche und so weiter und so fort.
Oder?
Ja, zu dem Thema Realismus, also es ist ja so, wir leben in einer Welt, die ist voll von Marketing, auch durch Technik jetzt nochmal verstärkt. Ich weiß nicht, wie viele Outreach-Mails ich von irgendjemandem kriege am Tag, ist ja auch okay. Aber sag mal, auch Personalmarketing, Employer Branding oder auch Employer Reputation, sagt man ja teilweise, ist ja schon fast mehr so PR-Arbeit. Man glaubt es ja nicht. Du guckst auf die Seite, alles ist Hochglanz gemacht, das macht ja fast jeder so und irgendwie sagt man, ja, ob das jetzt so stimmt, dann guckst du aber bei Kununu, hast du irgendwie so ein diversifiziertes Bild, so, ja, toll. So, und das ist einfach wichtig, da gibt man einfach so Vertrauenslorbeeren ich versuche sozusagen so einen Vertrauensvorschuss zu geben, genau, indem ich mich selber auch verletzlich mache und sage, hier ist nicht alles glatt, so, ne? Da sind wir noch nicht so reif. Da ist im Team nicht so gute Stimmung. Also, und die anderen Beispiele, die ich vorhin gesagt habe. Ja. So, und das macht es halt wirklich auch so, ich merke dann, wie die Leute sich öffnen. Und ich sage jetzt nochmal ergänzend dazu, ich war im ersten Lockdown arbeitslos, eine total blöde Situation. Ja. Ich habe wirklich viele Gespräche geführt, wo ich sage, was war das denn? Das war ja nichts, das war ja nicht mal Kaffeekränzchen oder teilweise schon so, ne? Ja. Und das ist einfach, wo ich, das hat mir nochmal so einen Boost gegeben, das vernünftig zu machen. Das hat mir einen Boost gegeben, zu sagen, hey, das muss ich noch verbessern in meinem Prozess, weil ich war ja lange dann auf der anderen Seite, ne? Also habe eingestellt und dann war ich durch blöde Umstände halt selber auf Jobsuche. Musste das am eigenen Leib spüren, wie leider schlecht in Großteil der Unternehmen die Prozesse sind und auch die Interviewführung.
Ja.
Und das hat mir nochmal persönlich gesagt, so hey, das willst du eigentlich nicht anderen auch antun.
Ja. Und tatsächlich lernen durch Schmerz, indem man es selber mal machen musste, ist das Einzige, was da hilft. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele sich ewig schon nicht mehr beworben haben. Und das ist ein Graus, das hat sich auch bis jetzt nicht geändert. Bewirb dich mal irgendwo, du schmeißt deinen Lebenslauf da rein, du kriegst wochenlang keine Rückmeldung, dann führst ein Gespräch über was weiß ich was, aber nicht über den Job. Du siehst genau, da Leute dir gegenüber sitzen, die sich keine Notizen machen, die dir nur irgendwelche Fragen stellen, denen sie jetzt gerade in den Kopf einfallen. Und so ist das wie Würfeln. Und das ist für mich irgendwie unverständlich in Zeiten des angeblichen Arbeitskräftemangels. Da will ich doch genau verstehen, wer sitzt mir gegenüber? Was möchte die Person? Biete ich das an? Möchte die den Job so, wie er ist? Oder möchte sie eigentlich das, was dahinter steckt? Kann die Person das eigentlich wirklich, kann ich das, was die nicht kann, beibringen? Und bin ich in der Lage, wenn sie dann da ist, das eventuell vorhandene Delta auch weiterzutragen und das beizubringen? Und wenn man das alles nicht so macht, dann kriegt man irgendwie auch selber die Katze im Sack und weiß gar nicht, woran man als erstes arbeiten muss. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also, ich glaube, dass Realistic Job Preview tatsächlich extrem unterschätzt ist, also den Job einfach so zu zeigen, wie er ist. Das strahlt auch über aufs Employer Branding, wie du sagst. Da ist irgendwas irgendwann schiefgegangen und irgendjemand denkt, wir müssen möglichst viele Leute ansprechen, wobei es eigentlich nicht so sein sollte, wir sollten die richtigen ansprechen. Also nicht ganz viel genau, hilft ja. viel. Da unterscheiden sich die ganzen Brands auch voneinander nur noch marginal, weil die gleichen Worte überall drinstehen. Das siehst du auch in den Stellenanzeigen. Und eine Stellenanzeige, die immer wirklich ernsthaft durchdacht ist, hebt sich immer ab. Das ist das Verrückte. Sobald du so eine geschaffen hast, kriegst du automatisch das Feedback, hey, sowas habe ich noch gar nicht gelesen. Das finde ich gerade super interessant. Danke dafür. Und da lohnt sich die Arbeit. Ich merke gerade, Alex, wir könnten den ganzen Tag quatschen. Eine Sache würde ich gerne noch machen, und zwar, wenn man bis hierher zugehört hat und morgen möchte man etwas anders machen, da gebe ich immer gerne mal so eine Grundlage mit, weil ich hole den Bogen nochmal raus und vielleicht hast du da einen pragmatischen Tipp für die HörerInnen, weil ich glaube, nicht jeder wird es schaffen, die ganzen Stakeholder, die du es schaffst, an einen Tisch zu kriegen für eine Stunde, anderthalb oder sogar darüber hinaus zum Workshop. Das ist eine Leistung, die trauen sich nicht alle zu. Und meine Frage an dich wäre, wenn man morgen was anders machen will und das schaffen will, welche Kleinigkeit hilft mir vielleicht dabei, entweder eine Anforderungsanalyse zumindest sauber zu starten oder tatsächlich diesen Workshop zu bekommen?
Ja, ist gar nicht so schwer. Also das sind ja so kleine Schritte auf dem Weg zum Ziel, die du, ne? Also was ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist, zu erklären, warum es sinnvoll ist und mit mindestens mal einer Person, vielleicht dem Hiring Manager direkt, mit der kleinen Struktur aufzutauchen. Hey, Sinn, Aufgaben, Profil. Und dieses, was ich sozusagen in der größeren Runde im Workshop mache, einfach unter vier Augen erstmal zu machen, um diese Person ins Denken und Reden zu bekommen. Das würde ich sagen, ist ein sehr guter erster Schritt. Ja. Weg vom Schriftlichen, hier schicken wir das hin und her und wir basteln in der Stellenanzeige hin zu, was steht eigentlich dahinter. Und du kannst dann ja immer tiefer gehen. Auch, ich sag mal, es geht ja letztendlich auch um Businessfragen. Warum ist die Stelle da? Was ist der, wie dient die unserem Business so? Oder unserem Ziel? Es gibt dann auch andere Organisationen, die sind nicht Business, aber wie dient das unserem Ziel? Ja, und da das einfach aus dieser Person so rauszukitzeln, um die selber ins Nachdenken zu bringen. Und dann so peu à peu vielleicht zu sagen, hey, wollen wir den nicht auch noch dazu nehmen? Der ist doch, du bist ja hier der Abteilungsleiter, aber der macht ja so eine Art Tätigkeit schon. Kann der nicht auch noch was dazu sagen? Dann das Gleiche nochmal mit der Person oder beim nächsten Mal zu dritt und sich so peu à peu in Richtung Workshop hinarbeiten. Weil eins ist klar, es ist kein Eigenlob oder so, aber eins ist klar, die Kollegen, mit denen ich das regelmäßig mache, die fragen immer, wann machen wir den Workshop? Also, die finden das auch gut.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein richtig guter Eingangstipp. Also erklären, warum es wichtig ist. Ich finde auch deinen Qualitätsansatz zu sagen, der Faktor 10, wenn wir uns jetzt zu wenig Zeit nehmen, hat das großen Strahleffekt auf die Auswahl und dann auch auf die Person, die startet. Wenn wir uns dann Fehlgriff in Anführungszeichen für die Rolle erlauben, haben wir wesentlich mehr verloren, als wenn wir jetzt Zeit investieren. Und ich erlebe es übrigens genauso. Wenn man den Menschen die richtigen Fragen stellt zum Job, erkennen sie, dass das, was sie bisher sich darüber Gedanken gemacht haben, wie Rekrutierung abläuft, ganz, ganz anders ist als das, was eigentlich sie tun müssten. Und dann machen sie sich anders Gedanken. Und ich glaube, durch richtige Fragen und richtige Infos kriegt man sehr, sehr viel hin. Ja. Und so Konsequenzen aufzeigen davon find ich immer eine Maßnahme, die tatsächlich hilft. Sehr schön. Also ich mag deinen Ansatz sehr gerne. Sehr cool, dass du das mit uns geteilt hast.
Sehr gerne, ihr Lieben.
Er hat mir große Freude bereitet, einfach zu sehen, dass man durch so ein Basic-Thema viele Themen vorantreiben kann und vieles rauskommt. Aber vor allem, dass die Fachbereiche das absolut verstehen, dass das sinnvoll ist und sogar wiederkommen. Das ist für mich so eine Sache, die ich sage, das hilft.
Ja, so ist das. Genau.
Sehr gut. Dann an der Stelle vielen, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Alex, ich danke dir für deine Zeit und deinen Input. Stefan,
sehr gerne.
Wünsche dir einen wundervollen Tag und alle zusammen habt einen wundervollen.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.